Direkt aus Europa Nummer 480, Seite B.
SWR 2 Nachrichten.
Um 19 Uhr mit Franz Werner Seible. In Italien verschärft sich die Lage wegen des Corona-Ausbruchs weiter. Der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Wolf hat den Entwurf für ein neues Hochschulgesetz vorgestellt. Darin ist zum Beispiel geplant, die Hochschulen für Menschen ohne Abitur weiter zu öffnen. Wer eine Ausbildung abgeschlossen hat, soll künftig sofort an einer Hochschule studieren können. Bislang war das erst nach 2 Jahren im Beruf möglich. Für Seminare und Vorlesungen soll keine Anwesenheitspflicht mehr gelten. Der Entwurf kommt jetzt in den Landtag. Wolf geht davon aus, dass das Gesetz zum nächsten Wintersemester in Kraft sein wird. In deutschen Kitas fehlen zunehmend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nur 8% der Kitas waren laut einer Befragung des Verbandes Bildung und Erziehung im vergangenen Jahr gut mit Personal ausgestattet. Die meisten Kita-Leistungen beklagten, es sei noch schwieriger geworden, offene Stellen zu besetzen. Experten rechnen bis zum Jahr 2025 mit einem zusätzlichen Bedarf von mehr als 300.000 Fachkräften. Zurzeit schließen aber jährlich nur 30.000 erfolgreich ihre Erzieherausbildung ab. Und hier noch der Wetterbericht für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Nach einem leichten Zwischenhoch erreicht uns zum Donnerstag ein kräftiges Tief mit viel Regen. Die Vorhersage: In der Nacht ist der Himmel locker bewölkt, die Temperaturen sinken auf +4 bis -2 Grad. Später ziehen aus Westen dann dichte Wolken auf und es fallen erste Regentropfen. Die Zeit 19.05 Uhr.
SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Fabian Elsesser. Schönen guten Abend. Wie wollen wir überhaupt leben und arbeiten? Das sind große und dringende Fragen. Und unser heutiger Gast scheut sich nicht, sich mit ihnen zu beschäftigen. Lisa Herzog ist Philosophin und Sozialwissenschaftlerin. Sie ist jetzt 36 Jahre alt und bekam mit 32 schon ihre erste Professur. Nach Stationen in Frankfurt und München lehrt und forscht sie seit Herbst 2019 an der Universität Groningen in den Niederlanden. Jetzt ist sie uns aus Köln zugeschaltet. Herzlich willkommen bei SWR 2 Tandem.
Hallo Herr Elsesser.
Frau Professor Herzog, eines Ihrer Bücher, das viel Aufmerksamkeit erregt hat, damals trägt den Titel Freiheit gehört nicht nur den Reichen. Was ist Freiheit für Sie ganz persönlich?
Eines der Probleme gerade ist, dass Freiheit oft verkürzt wird auf das, was in der philosophischen Debatte negative Freiheit genannt wird, also Freiheit als Abwesenheit von Hindernissen. Und das alleine reicht aber nicht, um ein Leben zu führen, das man wirklich als selbstbestimmt, als frei bezeichnen würde. Und deswegen gibt es in der Debatte eben auch noch andere Freiheitskonzepte, die positive Freiheit, die republikanische Freiheit. Und in dem Buch argumentiere ich, dass wir diese unterschiedlichen Konzepte zusammendenken müssen. Nur dann können wir verstehen, was es wirklich heißt, ein freies Leben führen zu können.
Und was Freiheit im Wirtschaftssystem ist oder was sie sein sollte, darüber sprechen wir unter anderem in dieser Sendung. Freiheit nur für die Reichen, wir sind doch ein freies Land, oder?
Ja, wenn man Freiheit nur als eine Summe an Rechten versteht, die man hat, dass man eben zum Beispiel sich frei äußern darf, dass man bestimmte Dinge erwerben darf, dann stimmt es natürlich, dass diese Rechte formal allen Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen zustehen. Aber wenn man sich anschaut, wer diese Rechte wirklich nutzen kann, dann haben wir doch sehr unterschiedliche Lebenswelten, sehr unterschiedliche Chancen in unserer Gesellschaft. Und der Titel ist natürlich provokant gemeint, denn Freiheit gehört ja auch in dem Sinne vielleicht nicht jemand, sondern es geht eben darum, dass die Bedingungen geschaffen werden dafür, dass jemand ein freies Leben führen kann. Und in dem Sinne ist Freiheit doch relativ ungleich verteilt und eine andere Form von Freiheit, wo man sich auch die Frage stellen muss, wie gleich oder ungleich ist sie denn verteilt? Das ist die Freiheit, bei der Gestaltung der gemeinsamen Regeln, nach denen wir leben wollen, mitzusprechen, sich politisch zu beteiligen, gesellschaftlich einzubringen. Wer kann das denn eigentlich machen? Und wie ist das auch mit sozioökonomischen Faktoren verwoben? Was meinen wir denn wirklich mit Freiheit?
Dann frage ich mal anders, inwiefern oder in welchem Ausmaße gehört denn die Freiheit den Reichen, auch wenn sie eigentlich niemandem gehört?
Naja, wenn sie über mehr Einkommen und Vermögen verfügen, dann stehen ihnen einfach erstmal mehr Möglichkeiten offen. Das ist zum einen bezogen auf Konsummöglichkeiten. Wer wenig Geld zur Verfügung hat, kann bestimmte Dinge sich nicht leisten. Aber eine interessante Frage ist, in welchem Maß auch andere Wege eher denjenigen offen stehen, die aus begüterten, privilegierten Hintergründen kommen. Es ist natürlich nicht so, dass es bei uns nur zum Beispiel vererbte Ämter gäbe oder sowas. Wenn man sich anschaut, wer in der Politik eigentlich vertreten ist, dann sind es auch in hohem Maß Leute, die selbst eben eher den mittleren bis hohen sozioökonomischen Schichten zuzurechnen sind. Und an sehr vielen Stellen in der Gesellschaft, wo Macht ausgeübt wird, wiederholen sich diese Muster. Und wenn das über eine Zeit lang so läuft, dann verfestigt sich sowas auch und dann wird es irgendwann zu einer echten Gefahr für die Demokratie. Das eine ist, dass man Freiheit breit denkt, hatten wir vorhin kurz, also verschiedene Dimensionen von Freiheit in den Blick nimmt. Und das zweite ist, dass man sich ernsthaft die Frage stellt, wie kann man sicherstellen, dass diese Freiheiten allen Mitgliedern einer Gesellschaft zugutekommen? Und was heißt das dann für die Institutionen, die in dieser Gesellschaft vorherrschen? Das Gegenmodell, gegen das ich da auch so ein bisschen anschreibe, das ist, dass man bestimmte Formen von Freiheit, typischerweise so negative Freiheit, sehr stark absolut setzt, die dann mit Eigentumsrechten gleichsetzt und dann sagt, Freiheit ist oder Liberalismus ist, wenn es möglichst wenige Eingriffe ins Eigentum gibt. Und das halte ich für komplett fehlgeleitet. Und ich glaube auch, dass die Ideengeschichte des Liberalismus, also wenn man zurückgeht ins 18., 19. Jahrhundert und so, dass die viel, viel reichhaltiger ist und es da viele Ideen gibt, die man heute auch wieder aufgreifen kann, um eben von diesem komplett einseitigen Bild wegzukommen.
Schreiben Sie Ihre Bücher eigentlich, Sie sind ja beides, Philosophin und Ökonomin, eigentlich eher als Philosophin oder eher als Ökonomin?
Ich schreibe sie als Philosophin, die sich mit ökonomischen Phänomenen beschäftigt, die auch sehr viel Ökonomie liest, die aber ökonomische Theorien immer auch versucht kritisch zu lesen, weil ich glaube, dass die Methodologien der Ökonomie an vielen Stellen doch etwas eingeschränkt sind. Deswegen hat die Ökonomie als Wissenschaft die Finanzkrise ja auch zumindest in der ganz großen Mehrheit nicht kommen sehen. Aber letztlich schreibe ich als Philosophin, weil ich mir letztlich die Frage stelle, um welche Werte, um welche Grundprinzipien es denn eigentlich geht und die dann als sozusagen die Perspektive habe, mit der ich auf die wirtschaftlichen Phänomene schaue. Was in der Ökonomie halt schon sehr auffällt, das ist, die meisten Methoden sind fast ausschließlich quantitativ orientiert und qualitative Arbeiten, die Interviews führen, die Feldbeobachtungen machen, das wird von den Ökonomen eher belächelt. Und dabei wäre es, glaube ich, oft die Kombination aus qualitativ und quantitativ, mit der man die Phänomene am besten verstehen könnte. Und insofern denke ich, dass dieser Fokus auf Zahlen, dass der ein Problem ist. Es muss auch um die qualitativen Aussagen über diese Phänomene gehen, die dahinterstehen. Also zum Beispiel haben wir die Entwicklung der Arbeitslosigkeit, die aber keine Aussage darüber macht, wenn es rein in Prozentsätzen geht, was für Arten von Arbeit die Leute da eigentlich haben, wie gut die mit ihrem Privatleben vereinbar ist, wie gut sie sich in diesen Formen von Arbeit vielleicht verwirklichen können. All diese qualitativen Dimensionen finden in den Statistiken eben keinen Niederschlag. Und damit sind Ökonomen methodisch einfach auf einem Auge blind. Das heißt nicht, dass sie überflüssig wären, aber das heißt, dass man ökonomische Einsichten viel stärker auch mit soziologischen, psychologischen, ethnografischen und so weiter kombinieren muss. Und das versuche ich, wenn ich als Philosophin mich mit den Phänomenen beschäftige, dass ich eben aus unterschiedlichen sozialwissenschaftlichen Disziplinen mit unterschiedlichen Methodologien heraus so ein präzises Bild wie irgendwie möglich von den wirtschaftlichen Entwicklungen bekomme.
Eine Philosophin, die auf die Ökonomie schaut. Lisa Herzog heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Frau Herzog, Sie hatten es vorhin schon angedeutet, Freiheit aus Sicht der Wirtschaftsliberalen, das ist ja weniger staatliche Beschränkung, ist ja auch einer der Gründe, warum Großbritannien aus der EU wollte. Wie stark ist der Staat, den Sie sich wünschen oder den Sie auch aus Ihrer Arbeit und Ihren Forschungserkenntnissen heraus für sinnvoll halten?
Ich glaube, das kann man gar nicht so sehr auf eine Dimension Stärke, Schwäche begrenzen. Ich denke, es gibt sehr gute Argumente dafür, warum bestimmte Institutionen in staatlicher Hand sein sollten und andere durchaus von privaten Akteuren übernommen werden können. Aber die Anschlussfrage ist dann natürlich sofort, wie wird das jeweils gestaltet? Und auch bei staatlichen Institutionen stellt sich sofort die Frage, wer hat da eigentlich was zu sagen? Wie sind die Machtstrukturen ausgeprägt? Wie funktioniert die demokratische Kontrolle? Und was die privatwirtschaftliche Seite angeht, ist ja auch die Frage, selbst wenn wir da viele Freiräume lassen, kann man ja immer noch unterschiedliche Arten von eben Akteuren, unterschiedliche Organisationsformen zulassen oder vielleicht zumindest befördern, unterstützen. Und was ich in dem letzten Buch eben versuche zu argumentieren, ist, dass wir versuchen sollten, diejenigen Arten von Firmen zu stützen, die demokratisch partizipativ organisiert sind. Und dadurch ergeben sich dann auch wieder gewisse Aufgaben dafür, wie der Staat den Rahmen dafür setzen kann. Und letztlich sollte für mich eben am Ende immer die Demokratie stehen, die wo die Gesellschaft gemeinsam beschließt, wie die Dinge gehandhabt werden sollen. Und die muss auch in der Lage sein, sich wirtschaftlicher Macht entgegenzustellen.
Sollte man zum Beispiel den Trend, der ja bei uns auch in den 90er Jahren und dann spätestens unter der ersten Rot-Grün-Regierung sich weiterentwickelt hat, nämlich den Trend zur Privatisierung von staatlichen Unternehmen, wieder umkehren?
Ich denke, da gibt es einiges, was man sinnvollerweise umdrehen sollte. Da müsste man jetzt einzelne Bereiche betrachten.
Also die Bahn zum Beispiel?
Ich glaube, im Gesundheitswesen gäbe es sehr viel, das dafür spricht, hier wieder stärker staatlich zu agieren, weil es einfach nicht einzusehen ist, dass wenn ein System ja sowieso weitgehend staatlich oder durch staatliche Umverteilung finanziert ist, dass dann da privatwirtschaftlich so viele Gewinne rausgezogen werden. Ich kann es Ihnen an einem schönen Beispiel von Adam Smith illustrieren. Bei Kanälen ist die einzige Bedingung, dass die immer schön ausgebuddelt bleiben, damit die Schiffe durchkommen. Aber es gibt nicht noch irgendwie Qualitätsunterschiede. Also es war offenbar bei Kanälen im 18. Jahrhundert in Schottland so. Während bei Straßen, da gibt es sozusagen graduelle Abstufungen. Und deswegen sagt er, naja, bei so einem Kanal, da kann man eine Lizenz an einen privaten Lizenznehmer geben und dann treibt der die Gebühren ein und die Aufgabe ist, den Kanal freizuhalten. Und wenn der Kanal nicht mehr frei ist, dann werden die Schifffahrenden da schon protestieren und dann muss das eben umgesetzt werden. Aber bei Straßen ist eben die Qualität so variabel. Und die Anreize für einen privaten Investor, der die Straße sozusagen in Pacht hätte oder übernehmen würde, die wären dann immer, die Straße so gerade noch befahrbar zu halten. Und das ist so schwer zu kontrollieren, dass man das dann vielleicht doch lieber in staatlicher Hand behält. Und das fand ich sehr beeindruckend, als ich das gelesen habe, weil das so schön zeigt, dass es oft an der Frage hängt, was können wir denn eigentlich wie gut erkennen und wie gut können wir es kontrollieren und wer kann erkennen, was wie gut läuft. Ich glaube, man braucht da einen sehr guten Blick auf einzelne Fälle. Der Grundimpuls in dem Buch ist zu sagen, Arbeit spielt für unsere Gesellschaft eine so wichtige Rolle. Wenn wir die nicht gerechter und demokratischer gestalten, dann ist es für unsere Gesellschaften insgesamt eine große Gefahr. Die Frage, die ich derzeit vor allen Dingen auch sehe, ist, könnten wir das, was sich an Veränderungen auch im digitalen Bereich derzeit alles abspielt, nicht auch nutzen, um eben mehr Partizipation, mehr demokratische Praktiken in die Wirtschaft zu tragen. Und letzten Endes werden sich dann auch Fragen danach stellen, okay, wer hat am Ende das Sagen? Diejenigen, die die Arbeit machen und vielleicht einen Chef, eine Chefin mit wählen oder diejenigen, die investieren, so die Kapitalbesitzer. Das sollten die Arbeitenden sein. Aber das ist dann ein anderes Modell als das, was klassischerweise mit Sozialismus assoziiert wird, wo nämlich der Staat Kapitaleigentümer ist und die Arbeitenden, ja gut, je nach Modell, auch nicht unbedingt so viel direkt mitzusagen haben, mitzureden haben.
Zukunft der Arbeit, Freiheit, Gerechtigkeit. Was ist für Sie die Motivation, das doch so konkret zu machen?
Was mich letztlich, glaube ich, antreibt, ist die Grundüberzeugung, dass Ideen unsere Wirklichkeit prägen. Und zwar in einem höheren Maß, als man vielleicht oft denkt. Man hat also den Eindruck, bestimmte Dinge sind einfach so, wie sie sind. Die müssen so sein. Da gibt es bestimmte Rechte, bestimmte Pflichten, bestimmte Verantwortlichkeiten. Aber sehr vieles davon ist ja letztlich menschengemacht. Und es gibt dann immer irgendeine Geschichte, warum das jetzt so sein müsse. Und dadurch entsteht Legitimität.
Ja, aber gibt es auch eine Geschichte?
Mich interessiert, wo das herkommt.
Kann man als Philosophen die Welt verändern? Oder möchten Sie es?
Ich denke, ich möchte diejenigen, die sich dafür interessieren, einladen, ihr Denken zu verändern, indem ich Argumente vortrage. Und ich glaube eigentlich fest daran, dass das irgendwie auch dazu beiträgt, die Welt zu verändern. Und ich glaube, dass das auch letztlich die Art und Weise ist, wie demokratisch gesellschaftliche Veränderungen vonstatten gehen. Ich glaube, in unseren Gesellschaften müssen bestimmte Überzeugungen ja auch von einer breiten Mehrheit getragen werden, damit sie dann in die Praxis umgesetzt werden können. Und insofern, gerade jetzt in der gegenwärtigen Situation, glaube ich, kann Philosophie eben schon eine große Rolle dabei spielen, auch einfach zu zeigen, welche der gegenwärtig vorherrschenden Theorien auch einfach falsch sind. Und damit die Kreativität und die Fantasie freizusetzen für die Suche nach Alternativen.
Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Danke Ihnen.
Die Redaktion der Sendung hatte Cory Bach. Musikauswahl Tristan Reiling. Am Mikrofon war Fabian Elsesser. Schönen Abend.
Die Geschichte der Welt ist ein ödes Buch, aber jeder muss es lesen.
Deutschlandfunk Kultur. Freispiel.
Mein Anrufbeantworter oder eine kleine Geschichte des Abhörens.
Wenn die Nummer des Betreffenden gewählt wird, dann meldet sich eine Stimme kristallklar und sagt, hier ist der automatische Anrufbeantworter von Nummer so und so, ich bin nicht zu Hause, bitte, Sie können eine Nachricht hinterlassen von 30 Sekunden, sprechen Sie jetzt.
Ein Feature von Florian Felix Wey.
Wir haben hier zum Beispiel einen Anrufbeantworter, von dem der ehemalige Besitzer ziemlich sicher ist, dass es der überhaupt Zweite in Wiesbaden war. Es war so selten, dass man sie überhaupt wusste, wer einen Anrufbeantworter hat. Und in dieser Zeit musste der Anrufbeantworter im Telefonbuch auch noch durch ein besonderes Zeichen gekennzeichnet werden, damit die armen Anrufer wissen, dass sie da womöglich niemand dran haben, aber trotzdem eine Gebühr bezahlen müssen.
Warum nur 30 Sekunden?
Die Bundespost verlangt bei festzeitgesteuerten Geräten, dass 30 Sekunden nicht überschritten werden. Hat der Anrufende seine Nachricht hinterlassen, dann ertönt nach 30 Sekunden die Meldung, danke sehr, Ihre Nachricht wurde aufgenommen, das Gerät ist abgeschaltet und wenn er nach Hause kommt, kann er die ganzen Anrufe, die gespeichert wurden, abhören.
Ich würde sagen, der Herr Müller hat eine bahnbrechende Erfindung gemacht. Er war der Erste, der einen funktionierenden Telefonbeantworter auf den Markt gebracht hat. Er konnte alle Funktionen, die ein heute moderner Telefonbeantworter auch kann. Also Fernabfragen, Fernlöschen, Fernsprechen, Fernabhören, das war alles bereits integriert.
Willi Müller aus Burgberg im Allgäu. Der war ein Tüftler von Gnaden. Die erste funktionierende Telefonannahmemaschine enthielt keinen Transistor und keinen Computerchip, sondern ein paar Radioröhren und über 70 klackernde elektromagnetische Relais.
Wenn ich hier Tasten drücke, passiert da noch was?
Nein, leider nicht mehr.
Gar nicht?
Nein, gar nicht. Okay. Weil die Steuerung ist recht komplex. Da ist alles sehr komplex und ohne genaue Kenntnisse haben wir das nicht zum Laufen gebracht. Also den Motor schon, aber die Töne nicht mehr.
Fredi Neff, Fernmeldeingenieur im Ruhestand. Ehrenamtlicher Betreuer im Schweizerischen Telefonica-Museum.
Diese Maschine ist 164 Kilogramm schwer. Und die mussten in die Welt exportiert werden mit Schiffen. Das war wirklich schwer.
Ipsophon nannte Willi Müller seinen Apparat. Wer eines der raren Exemplare dieses ersten Anrufbeantworters sehen will, muss in die Gemeinde Islikon nahe Winterthur fahren. Im Großraum Zürich hatte der nach dem Krieg ausgewanderte Deutsche seine schrankkoffergroßen Geräte ungefähr 700 Mal gebaut und damit die Telekommunikation revolutioniert.
In der Schweiz zählten das Warenhaus Jelmoli in Zürich und das Genfer Büro der Nachrichtenagentur Reuters zu den Kunden, die sich das teure Gerät leisteten. Jenes von Reuters war bis in die 1960er Jahre in Gebrauch.
Es sind 1000 Meter Stahldraht da drauf und der wird elektromagnetisch besprochen. Warum Willi Müller Stahldraht genommen hat, ist uns unbekannt.
erzählt Friedi Neff. Im Gegensatz zu Kunststoff reißt Stahldraht allerdings nicht ohne weiteres.
Stahldraht reißt nicht, das ist schon so, ja.
Hier spricht Klaus-Dieter A. Ich bin zurzeit nicht da. Erzählen Sie, um was es geht, doch bitte meinem Wandgerät. Sie haben 30 Sekunden Zeit. Sprechen Sie, es ist soweit.
Hallihallo, nanu, ist da Buchwald? Was habt ihr denn für ein Ulkin-Apparat oder habe ich mich verwählt? Naja, ich versuch's. Nochmal, tschüss.
Das Gerät zeichnet lediglich Anrufe auf, wimmelt Anrufe also ab, spult einen vorgefertigten Text ab, der mitunter garniert ist mit Musik.
Der Anrufbeantworter zum Beispiel ist mindestens zu einem Drittel seiner Funktionszeit eher ein Kommunikationstöter als Helfer.
Der Text verspricht, ich rufe zurück oder dergleichen. Eine Garantie dafür gibt es indes nicht.
Denn jeder weiß, die Tatsache, dass ich jetzt auf einen Anrufbeantworter stoße, bedeutet ja noch nicht mal zwangsläufig, dass derjenige gar nicht zu Hause ist. Vielleicht hört er sogar meine Stimme und möchte einfach mit mir gar nicht sprechen. Und dann fühlt man sich natürlich persönlich zurückgesetzt und möchte sich vielleicht erst gar nicht zu erkennen geben.
Hallo, hier ist die Mobilbox von
Florian Viertel 2.
Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton.
Es sprachen Sebastian Miro, Lisa Wildmann, Klaus Bernhard Wolf und der Autor.
Kein Anschluss unter dieser Nummer.
Produktion Südwestrundfunk 2015.
Deutschlandfunk Kultur.
O-Töne und das echte Leben im Radio. Feature von Giuseppe Majo.
Also eigenartig. Das soll ja vorkommen, dass man die eigene Stimme ja kaum kennt. Ne?
Sie sind schon einverstanden, dass ich daraus jetzt Teile nehme und in meine Arbeit einfließen lasse, ne?
Fragt der Interviewer nach getaner Arbeit.
Ja, natürlich, dafür haben wir das doch jetzt gemacht, oder?
Antwortet der Befragte. Sind Sie wirklich damit einverstanden, dass ich Ihre Stimme jetzt wie der Jäger seine Beute nach Hause trage? Dass ich mir nehme, was ich brauche, herausschneide und bearbeite? Dass ich Ihre Stimme einbinde in ein größeres Ganzes, das Ihnen noch gar nicht und mir vielleicht auch erst allmählich schwant?
Interviews sind Begegnungen auf Zeit. Das Mikrofon löst die Stimme von ihrem Körper und verwandelt sie in Audiomaterial. Susan Sonntag sah in der Fotokamera die Sublimierung des Gewehrs. Menschen abfotografieren heißt, ihnen Gewalt antun. Das Mikrofon hingegen kam in der Kritik bisher vergleichsweise glimpflich davon. Dabei hantiert es im selben magischen Bereich wie die Kamera.
Das Feature zeigt uns Menschen, die sich auf dem Schachbrett des Lebens bewegen. Oder von Kräften angetrieben, bewegt und geschoben werden. Von Kräften, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Wenn es in den vielen internationalen Features, die ich gehört habe, eine Konstante gibt, dann jene, dass normalerweise nicht die Könige, sondern eher die Bauern zu Wort kommen. Nicht diejenigen, die wollen und können, sondern diejenigen, die gerne würden, aber nicht können. Und die anderen, die könnten, aber nicht wollen.
Originalton ist der lebende Beweis, ist Live-Übertragung von Gedanken in Worte, in Stimme. O-Ton geben heißt, sich beim Denken zeigen und zuhören lassen. Mit allen verstotterten Versprechern, mit allen Aussetzern und Wiederholungen und Nebensätzen, die nirgendwo hinführen. Nur im Originalton bekommen wir
das wirkliche Sprechen wirklicher Menschen. Im Gegensatz zum Ablesen verfasster Texte durch Schauspieler und gelernte Sprecher.
So wie ich einer bin. Ich habe Ihnen jetzt ein Zitat von Wilhelm Genazzino vorgelesen. Aus einer Polemik gegen das Originaltonhörspiel.
Die Geschichte des Originaltons ist die Geschichte des Mikrofons. Mit dieser mobil gewordenen Sonde schafft sich das Radio eine neue Unmittelbarkeit. Neue Formen des öffentlichen Sprechens erobern das Programm. Die Faszination der freien Rede unter freiem Himmel, ohne die keine Demokratie vorstellbar ist.
Jetzt eben biegt das Auto mit der harten Kreuzfahne.
um die Kurve zum Funkhaus.
Aber der Weg zur Demokratie führt durch dunkle Nacht.
Kommandos, Heilrufe begrüßen Herrn Dr. Goebbels.
Ich halte den Rundfunk für das allermodernste und für das allerwichtigste Massenbeeinflussungsinstrument, das es überhaupt gibt.
Front- und sogar KZ-Berichte, Wochenschauen, Tagesnachrichten, Originaltöne von Soldaten, Fabrikarbeitern und selbst Kindern. Goebbels Abteilung spannte alle Formen des Sprechens in den Dienst der Propaganda.
So bringen wir heute einen wahrheitsgemäßen Ausschnitt aus dem Konzentrationslager Groß-Berlins. Wir sind mit dem Mikrofon nach Oranienburg hinausgewandert und wollen nun versuchen, Ihnen und der Welt die Wahrheit, ein Spiegelbild des Lebens, zu Gehör zu bringen.
Wir wollen versuchen, mit dem Mikrofon in das Verwaltungsgebäude zu gehen und auf dem Wege dahin den Speisesaal zu besichtigen. Kommen Sie mal her. Wie heißen Sie?
Schulze.
Sind Sie Kommunist gewesen?
Wohl.
Hier, was haben Sie jetzt für eine Essenssuppe hier?
Kopfsuppe.
Werden Sie davon satt?
Wohl.
Vorbei der Traum.
Was haben Sie gestern gegessen?
Von Wirklichkeit im Radio.
Trauben. Die schmecken wohl nicht.
Jawohl, Sie haben ein gutes Essen.
Was meinen Sie wohl, was ihr Nationalsozialisten zu essen gekriegt hättet, wenn ihr Kommunisten am Ruder gewesen wärt?
Wir machen gar keinen Hehl daraus. Der Rundfunk gehört uns. Niemandem sonst.
Wir können, soweit unser Auge schweift, nichts entdecken als Ordnung und Sauberkeit. Ich glaube, es ist wohl keiner hier unzufrieden, dem diese Erbsensuppe nicht schmecken sollte.
Anfang der 60er Jahre. Die ersten tragbaren Tonbandgeräte.
Das ist ja am Anfang immer so. Wenn du jemanden kennenlernst, der ist dir sympathisch. Meine, du kannst nicht mit allen von Anfang an schlafen, nicht? Also die meisten sind eben doch nicht mein Fall sozusagen. Ich habe wirklich wenig Männer kennengelernt, die ich mochte, nicht? Also mit denen ich gleich schlafen könnte oder so.
Und jetzt sitzt sie in der Badewanne und darf 58 Minuten lang erzählen, wie sie die Welt so sieht.
Mach doch mal aus, lass es doch nicht laufen.
Du kannst es ja doch laufen, genau.
Ich muss doch überlegen.
Ja, überleg.
Der O-Ton versorgt uns mit einer Flut an sprachlichen und vorsprachlichen Signalen. Wir spielen alle Theater. Und wir alle wissen das. Je mehr wir beobachtet werden, desto stärker suchen wir vielleicht eine Rolle, in der wir uns zeigen und gleichzeitig darin verschwinden können.
Wie es halt früher war, da bist du still und da wurde einfach nichts gesagt.
Auch das Mikrofon, dieses absolut indiskrete Beobachtungsinstrument, schafft dem Sprechenden eine Bühne, auf der er sich zeigen und gleichzeitig unkenntlich machen kann. Jetzt ist es 13.51 Uhr und laut Studiouhr 34 Sekunden. Ja, und dann ist das Skript zu Ende. Auf meinem Papier steht nichts mehr. Das war's. Jetzt spreche ich einfach mal so.
Es sprachen Oliver Broth, Gilles Chevalier, Massimo und Giuseppe Majo. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020.
Zitierende Tiere.
Zitierende Tiere.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, wir haben jetzt eine Übungsaufgabe zu lernen. bei Strafprozessen mittels Angeklagter und die werden bestraft oder freigesprochen. Bei Zivilprozessen gibt es Gegner, die sich über etwas streiten und das Gericht entscheidet, wer Recht hat. Das viel Geld, das es kostet, kann man sich sparen, wenn man zu einem Schiedsmann geht und sich mit dessen Hilfe einigt. Das kostet nicht viel. Die Schiedsleute schlichten Streit, ohne dafür bezahlt zu werden. Sie machen das ehrenamtlich. Nur die Kosten, die ihnen entstehen, werden ihnen ersetzt. Dazu gehören die Kosten für Fotokopien und für die Zustellung der Einladungen zum Schlichtungsgespräch mit Postzustellungsurkunde. Für einen Postzustellungsauftrag mit Beurkundung bezahlte man 2017 3,45 Euro. Für das Verfahren bezahlt man, wenn es erfolgreich ist, 20 Euro und wenn es zu keiner Einigung kommt, nur 10 Euro. Dazu kommt das Geld für die Auslagen, die der Schiedsmann zum Beispiel für Fotokopien gehabt hat. Finanziell lohnt sich das für die Schiedsleute also gar nicht, aber der Fußballtrainer einer Jugendmannschaft bekommt auch nicht viel mehr und dem kostet das viel mehr Zeit. Schiedsrichter entscheiden im Sport, wer gewonnen hat. Gerichte urteilen bei Strafprozessen über Schuld und Strafe und bei Zivilprozessen, wer Recht hat. Aber Schiedsleute können den Beteiligten nur helfen, einen Kompromiss zu finden und sich zu einigen. Normalerweise leben die Antragsgegner in derselben Gemeinde. Wenn jemanden zum Beispiel ein Baum des Nachbarn stört, er sich mit dem aber nicht einigen kann, kann er ein Schiedsverfahren beantragen. Dann lädt der Schiedsmann den Antragsgegner vor und den Antragsteller natürlich auch. Dafür kann er einen Raum der Gemeinde bekommen, zum Beispiel im Haus der Jugend oder im Dorfgemeinschaftshaus. Aber dann sieht man, dass es da ein Schiedsverfahren gibt und wer die Beteiligten sind. Der Pick bittet deshalb im Allgemeinen zu sich nach Hause. Dann wird sein Arbeitszimmer zur Amtsstube. Für ihn ist aber wichtig, dass er, ob nun zu Hause oder in einem Raum der Gemeinde, Hausherr ist. Das bedeutet, dass er in extremen Fällen auch jemandem, der aggressiv wird, Hausverbot erteilen kann. Von seinem Recht als Hausherr hat er aber noch nie Gebrauch machen müssen. Er ist nur schon mal ein bisschen energischer und lauter geworden, als sich bei einem Schiedsverfahren der Antragsgegner sehr geärgert hat, weil der Antragsteller ein bisschen früher gekommen war und schon bei ihm in der Wohnung in seinem Arbeitszimmer war. Darin sei er ein Vorteil für den Antragsteller. Aber er war mit einem Rechtsanwalt gekommen und der hat Herrn Pick geholfen, ihn wieder zu beruhigen. Bei Schiedsverfahren kann man sich das Geld für einen Anwalt sparen, denn der darf sich an der Diskussion nicht beteiligen, sondern darf seinen Mandanten nur beraten, ohne in das Verfahren einzugreifen. Aber Herr Pick findet es gut, wenn auf einer Seite oder auf beiden Seiten ein Rechtsanwalt dabei ist, der aus dem heimischen Bereich kommt. Denn die beiden Beteiligten haben oft Schwierigkeiten, ins Gespräch zu kommen. Wenn kein Anwalt dabei ist, fordert er den Antragsteller auf, einfach mal zu erzählen, worüber er sich geärgert hat. Und dann fordert er den Antragsgegner auf, zu diesen Vorwürfen, die man ihm macht, etwas zu sagen. Er fragt ihn zum Beispiel, wie sehen Sie das? Zu einem Schiedsverfahren kommt es, weil sich jemand über jemanden geärgert hat. Und wieso er sich geärgert hat, muss der Antragsteller erst mal sagen können. Deshalb dauern Schiedsverfahren auch schon mal ein bisschen länger. Herr Pick meint, da muss man als Schiedsmann viel Geduld haben, damit sich beide mal alles erzählen können. Manchmal muss Ärger einfach mal ausgesprochen werden, bis man zu dem Punkt kommt, um den es geht. Ob schließlich ein Kompromiss gefunden wird, hängt auch davon ab, wie sich der Schiedsmann verhält, wenn er Vorschläge macht und wie er die beiden